Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Programmierbar News. 10.21 haben wir heute und wir reden unter anderem über ein Update in Blender, mal ein bisschen aus der anderen Welt. Da geht es um Geometry Nodes. Wir reden über die Flutter Engage, eine Konferenz kann man nicht sagen, eine Vorstellung der neuen Flutter-Version, die letzte Woche passiert ist, also ein Event, das Google ausgerichtet hat, über Open Haystack und Deno und was Deno so im Machine Learning Umfeld Neues mit sich bringt. Sebi, Fabi, Jojo und Dennis sind wieder am Start. Wir sind heute ganz entspannt und gechillt, weil wir nicht mehr auf Clubhouse aufnehmen, was uns ja doch natürlich ein bisschen unter Druck gesetzt hat, diese Live-Situation. Aber das als Experiment gemacht, ob das cool ist. Und es war durchaus, wenn einer von euch sich beteiligt hatte, war das eine coole Erfahrung. Vermutlich war jetzt montags 16 Uhr, das ist die Aufnahme unserer Folge für mittwochs, auch nicht der ganz optimale Zeitpunkt. Und beim letzten Mal auch dafür nochmal sorry, musste mir den Gast dann für die Folge auf Spotify oder auf den Plattformen auch rausschneiden, weil es technisch noch ein Problem war. Aber genau, war ein interessantes Experiment. Und jetzt sind wir wieder ganz normal in unserer heimeligen Umgebung, können die Folge in Ruhe aufnehmen und dann mittwochs für euch frisch präsentieren. Fangen wir doch mal mit Machine Learning an.
Willst du was über Deno hören, ja? Deno ist ja die Alternative zu Node.js, das Framework, das ja von dem Gründer auch von Node.js entwickelt wurde, um so ein paar Fehler, die er vielleicht in Node.js gemacht hat, auszubügeln. Und da gibt es jetzt eine neue Version, und zwar die Version 1.8. Und die bringt etwas mit sich, da greift Deno jetzt so ein bisschen die Vormachtstellung von Python an in ihrem Machine Learning-Bereich. Also im Moment ist es eigentlich so, wenn irgendwas im Machine Learning-Bereich gemacht wird, ist Python der de facto Standard. Und das greifen sie jetzt an, indem sie mit der Unterstützung von der WebGPU-API, da können wir gleich nochmal drauf eingehen, was das ist, die supporten sie jetzt eben auch auf der Backend-Seite in Deno und ihr Ziel ist es, also es ist noch in einem experimentellen Stadium, ihr Ziel ist es, dass man TensorFlow.js nutzen kann. Und sie sagen, sie sehen grundsätzlich eigentlich von der Syntax her, sagen sie, haben sie geschrieben, we believe JavaScript instead of Python could act as an ideal language for expressing mathematical ideas. Und sie sagen, das Problem ist, also sie sagen, die Sprache bringt es von der Syntax eigentlich mit, dass man mathematische Probleme darin super schreiben kann, aber die notwendige Infrastruktur dafür hat gefehlt, dadurch, dass Python dann doch, was die GPU-Unterstützung anging, durchaus um einiges besser war, was die Parallelisierung und so anging. Und sie glauben jetzt mit dieser neuen WebGPU-API, die definiert wurde, wenn sie die eben implementieren, dann kann damit JavaScript wirklich zum Machine Learning-Standard werden mit der Unterstützung von TensorFlow. Sie haben jetzt gesagt, sie haben jetzt 5 Monate dran entwickelt, 15.500 Lines of Code dafür geschrieben. Man kann es auf jeden Fall schon ausprobieren. Bin auf jeden Fall mal gespannt. Und ich meine, dafür ist vielleicht interessant, was ist denn diese WebGPU-API? Das ist die Spezifikation vom W3C-Konsortium 2017, glaube ich, definiert. Aktuell in der Entwicklung von allen großen Browser-Herstellern. Also man kann schon zum Beispiel in Chrome oder in Firefox kann man, wenn man DOM WebGPU Enabled Flag setzt, kann man das schon ausprobieren. Und diese WebGPU-API ist der große Nachfolger von WebGL. Wird wahrscheinlich der de facto Standard werden in Zukunft. Also ich meine, so ein bisschen, wenn man es ein bisschen reinliest, die großen Probleme von WebGL sind so ein bisschen, dass man in WebGL nur so ein globales State-Objekt hat und die im Endeffekt immer dieses globale Objekt verändern muss, um etwas anders zu rendern. Und es ist nicht so wirklich performant, dadurch, dass es nicht so richtig parallelisiert oder zumindest nicht so gut parallelisiert wie eben diese WebGPU-API. Da will ich jetzt auch nicht allzu sehr ins Detail gehen. Sie sagen im Endeffekt, grundsätzlich ist es sehr darauf ausgelegt zu parallelisieren. Es bringt Out-of-the-Box-Pipelines mit und ist, wenn man auch sich die Syntax anguckt, wie man etwas rendert eben in dieser WebGPU-API im Vergleich zu WebGL, sieht es auf jeden Fall um einiges einfacher aus. Man muss nicht mit diesem globalen State-Objekt da die ganze Zeit umher oder etwas mit dem globalen State-Objekt machen. Und man, wenn man sich auch anschaut, zum Beispiel die Unreal Engine hat ja auch schon den Support für WebGL gedroppt und es sieht alles so ein bisschen danach aus, dass auf jeden Fall WebGPU der neue Standard wird. Browser sind gerade dabei, es zu implementieren. Deno hat es jetzt vorgelegt auf der Backend-Seite und greifen damit so ein bisschen Python an. Ich bin mal gespannt.
Mhm.
Und sie nutzen aber sozusagen nur diese Schnittstelle und rendern aber trotzdem sozusagen auf der Grafikkarte des Rechners.
Genau. Sie implementieren eigentlich nur diese definierte Schnittstelle, dass man im Endeffekt den Zugriff auf die Grafikkarte hat. Also diese Schnittstelle, diese WebGPU-API ist eben definiert vom W3C-Konsortium und Deno hat es jetzt implementiert auf der Backend-Seite, einfach nur diese Spezifikation wirklich umgesetzt.
Und dieses TensorFlow.js war auch eine Bibliothek, die vorher eigentlich dann nur im Browser genutzt wurde, um eben Machine Learning-Tools zu schreiben. Also ist TensorFlow war doch so eine ganze Bibliothek, oder? Und wahrscheinlich war damit die JS-Bibliothek war nur eine der Ausprägungen oder letztendlich eine der Varianten, die dort unterstützt wurde. Weil TensorFlow sagte mir was als Name, aber dass es dafür eine JS-Version gibt, das hatte ich noch gar nicht so auf dem Schirm.
Also es gibt auf jeden Fall TensorFlow.js und man kann es auch jetzt schon in Node.js nutzen. Ich gehe mal davon aus, dass habe ich mich jetzt ins Detail nicht eingelesen, dass eben, was die Performance angeht, eben mit dieser neuen WebGPU-API, also ich glaube, es geht im Endeffekt aufs Thema Performance, weil aktuell funktioniert TensorFlow auch schon in Node.js. Und ich glaube, das war halt das, wo bisher JavaScript dann Python nachstand, dass eben die Performance, weil eben wie Python dann parallelisiert, was die GPU angeht und so, das auf jeden Fall ja nicht mithalten konnte, wenn man im Endeffekt große Modelle berechnet hat. Und ich glaube, das erhoffen sie sich jetzt mit dieser WebGPU-API.
Warum ist das eigentlich so, vielleicht noch eine Frage, die ihr auch nicht unbedingt beantworten könnt, dass Python halt diese Vormachtstellung eigentlich in dem Machine Learning-Bereich hat? Weil ich hatte nur mal gefunden, dass es einfach daran liegt, dass eben die Sprache so einfach zu so einfache Sprachkonstrukte bietet. Also sie bietet ja eigentlich von der Performance, sagt man eigentlich, Python ist nicht besonders schnell. Deswegen kannst du, wenn du vielleicht nicht, sag mal, diese Operation durchführst, die wirklich auf der GPU laufen, eigentlich hast du da gar keine Vorteile. Aber dass vor allem, sag mal, diese Zugänglichkeit und dadurch, dass es im universitären Umfeld sehr viel genutzt wird, eben dazu geführt hat, dass es jetzt eben zwischen diese Vormachtstellung hat, weil so viele Bibliotheken dann eben von den Leuten, die wirklich Machine Learning entwickelt haben, dann in Python geschrieben wurden.
Ja, also ich weiß nicht, so wie ich es auf jeden Fall verstanden habe, auch ist es schon, was den Zugriff eben auf die GPU angeht und sowas, war es halt bisher da Python schon eine ganze Ecke besser. Ich glaube aber am Ende ist es auf jeden Fall auch Syntax, aber da sagt ja zumindest das Deno-Team, dass JavaScript dem eben nichts nachsteht und eigentlich damit auch genauso gut umsetzbar sein müsste, wenn nicht sogar besser. Aber im Detail weiß ich es auch nicht.
Das ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung. Und es ist auch irgendwie interessant zu sehen, dass irgendwie Deno sich da positioniert und sagt, wie will eigentlich diesen Bereich vielleicht noch mit aufgreifen. Ist ja an sich ja schon eine sehr spannende Technologie und Alternative zu Node.
Ja, und wer darüber mehr wissen möchte, was Deno eigentlich ist, Folge 73 habe ich mittlerweile rausgefunden, Fabi.
Dankeschön.
Da haben wir uns drüber unterhalten. Jojo, du hast dir die Flutter Engage angeguckt oder zumindest einige der Vorträge, die es dort gab.
Genau, letzte Woche war die Flutter Engage. Das war ein Event, was schon lange angekündigt war, wo viele Entwickler sich so gefragt haben, okay, was wird denn da jetzt vorgestellt? Also was sind die spannenden Themen, die eben Flutter zu bieten hat? War, wie du vorhin schon gesagt hast, ein Online-Event, wo sehr viele namhafte Entwickler von Flutter dabei waren. Erstmal gab es eine Keynote von dem Team Schnees, der natürlich gesagt hat, okay, wie klasse Flutter ist, was man alles damit entwickeln kann, dass es eigentlich die Cross-Plattform-Technologie der Zukunft ist. Es könnte nicht anders sein. Aber was auch ganz interessant war, es gab auch so ein Ask Flutter Roundtable, wo halt ja die Community zwei Wochen vorher eben schon Fragen einreichen konnten, wo sich dann da mal fünf der Core-Entwickler eigentlich dieser oder auch aus verschiedenen Bereichen dieser Themen angenommen haben und da sehr viele Sachen beantwortet haben. Also da wurden zum Beispiel so Fragen gestellt, Flutter hat fast 8200 Open Issues. Es kommen jeden Tag eigentlich neue dazu und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass auch vielleicht das ganze Team nicht genug Ressourcen hat, um das aufzuarbeiten. Aber da sagen sie, sie haben einfach ja, da momentan sehr viele Ressourcen natürlich drauf geschiftet, dadurch, dass das natürlich gerade so breit adaptiert wird und es natürlich so viele Plattformen irgendwie abdeckt, ist es auch so, dass dort Issues entstehen, aber sie eigentlich genauso viele Issues schließen, wie sie wie aufgemacht werden. Also da die Hoffnung, dass auch wesentliche Issues, wie zum Beispiel der Animation Jank, der da zur Sprache kam, das ist ja ein Thema, was wir auch irgendwie haben, dass dort, sagen wir, initial vielleicht die Render-Performance nicht optimal ist, dass auch das irgendwann dann adressiert werden kann. Das war nicht ganz so konkret, wie sie das Problem lösen wollen, aber zumindest hat man die Hoffnung bekommen, dass es allein letztendlich auf dieser Plattform, auf diesem Panel dort aufgegriffen wurde, ja, dass es etwas ist, wo sie daran arbeiten. Was auf der Flutter Engage vorgestellt wurde, ist zum einen, dass sie jetzt eben ganz neue Geräteklassen unterstützen wollen, also sowas wie Foldable Phones, Foldable, also Telefone mit klappbarem Bildschirm, sag ich mal dazu, dass das unterstützt wird, einfach über spezielle Widgets.
Nutzt das überhaupt jemand?
Ist gerade, glaube ich, ein neuer Trend. Also zum Beispiel,
habt ihr schon jemals jemanden gesehen, der ein Foldable Phone genutzt hat?
Zumindest hat Microsoft doch eben jetzt ein neues Gerät entwickelt, was, glaube ich, auch einen ganz guten Absatz hat. Und es wurde so kommuniziert, dass es auf jeden Fall in Zukunft etwas sein würde, was wieder ein bisschen unvoker wird. Mal gucken, was passiert. Also der Support ist zumindest da. Und ja, es gab in der Vergangenheit schon einige Phones, aber es hat sich nie so ganz durchgesetzt, glaube ich, diese Art der Telefone.
müssen wir auf das Apple Foldable Phone warten, dann ist es Mainstream.
Genau, wenn das irgendwann kommt. Also zumindest wird es aber von den ganzen Grundkomponenten unterstützt. Was auch hinzugekommen ist, das ist auch ein Sprachfeature, was eigentlich in Dart, also es gab auch in dem Zuge letztendlich eine neue Version von Dart, die 2.12 ist der Null Safety Support, da hatten wir auch schon mal in der News-Folge, glaube ich, drüber gesprochen, als es in der Beta war. Also, dass man jetzt einfach die Möglichkeit hat, mit Null-Safe-Operatoren eben ganz klar zu definieren, welche Properties, Parameter irgendwie nullable sind und welche nicht. Wir hatten in letzter Zeit auch einige Fehler, die wir uns dadurch hätten ersparen können. Ist es jetzt so, dass alle Flutter-Packages eben Null-Safety unterstützen? Dass mehr als 1000 Community-Packages auch Null-Safety, die inzwischen auf Null-Safety importiert wurden. Trotzdem ist es so, dass es noch nicht alle eben unterstützen. Und da gibt es halt die Möglichkeit, mit Flutterpub outdated im Null-Safety-Mode sich das einfach anzeigen zu lassen, welche meiner Dependencies unterstützen schon eine Null-Safe-Version. Und dann gibt es ein Flutter-Migrate-Tool, was dir dann dabei hilft, eigentlich deinen gesamten Code eben dann zu überführen. Also er guckt sich wirklich komplett deinen Code an, analysiert, wo könnte es sein, dass letztendlich eine Variable vielleicht null wird? Wo ist es irgendwie ausgeschlossen, dass eine Variable null ist? Und macht dir dann eigentlich Vorschläge, wie du deinen Code umschreiben solltest. Was in dem Zuge auch eben auf dem Stable Channel gelandet ist, das ist vielleicht nochmal zur Erklärung, so wie Flutter seinen Release-Prozess ein bisschen abbildet, dass sie sagt, es gibt halt den normalen Development Channel, den Alpha Channel, dann gibt es den Beta Channel, wo halt Sachen, die halt in ferner Zukunft oder in naher Zukunft irgendwie released werden, dann weitergepflegt werden und natürlich dann den Stable Channel. Und jetzt ist eben der Web Support auf den Stable Channel gelandet. Der war lange Zeit jetzt im Beta Support. Das heißt, ab sofort hat man eben auch die Möglichkeit, seine Flutter App eben gegen das Web zu kompilieren. In dem Zuge ist eine neue Runtime oder ein neuer Renderer hinzugekommen. Vorher war es eben nur möglich, diesen HTML-Renderer zu verwenden. Der hat eigentlich aus deinem gesamten Flutter-Widget-Baum HTML-Knoten erstellt, was manchmal von der Performance nicht so optimal war. Und jetzt gibt es eben auch die Unterstützung von einem Canvas-Kit-Renderer, der halt eine deutlich bessere Performance bringen soll, was halt fast sich dann anfühlt wie eine native App, aber auch eine gewisse größere Bundle-Size mit sich bringt. Also da sind wir schon bei 2 Megabyte Footprint für deine Runtime, was natürlich nicht unerheblich ist, wenn du das nur als Landingpage zum Beispiel installieren möchtest. Genauso bringt der Web-Support eben webspezifische Widgets, wie irgendwie Link-Widget. Und was auch noch mit angekündigt wurde, dass eben auch der Desktop-Support jetzt auf dem Beta-Channel gelandet ist. Also es ist eine weitere große Entwicklungsrichtung, dass eben auch Flutter genutzt werden kann für die Entwicklung von Desktop-Apps. Das ist so, sie haben noch gar keine eigenen UI-Bibliotheken. Das heißt, man würde immer noch weiterhin, sagen wir, die Material- oder Cupertino-Widgets nutzen, um, sagen wir, eine Desktop-App zu bauen. Das wird in Zukunft natürlich noch kommen, dass man auch, sagen wir, die plattformspezifischen UI-Komponenten hat, die dafür notwendig sind, dass es dann auch nativ wie eine Desktop-App aussieht. Aber in dem Fall ist es eben nur ein Snapshot eigentlich. Das heißt, der Release ist eigentlich erst im Laufe des Jahres zu erwarten. Es wurden dann viele kleinere Sachen noch vorgestellt, zum Beispiel, dass Google Mobile Ads Package jetzt eben verfügbar ist, damit auch Banner und Native Ads eben in Widgets in die App eingebettet werden können. Und alles waren so viele Veränderungen, dass Flutter jetzt eben einen neuen Major Release vorgenommen hat. Also wir in Zukunft nur noch mit Flutter 2 arbeiten oder es eben jetzt Flutter 2 heißt und wir da ein neues Update bekommen haben. Die haben auch vieles wirklich für dieses Event zusammengekratzt, so dass es dann irgendwie präsentierbar war, wo man vielen Sachen danach wenn okay, zum Beispiel haben wir jetzt gerade eigentlich die Situation, wir überführen unsere Codebasis, wollen es halt auch auf diesem Flutter 2 Stable Branch eben ausführen und da gibt es noch so ein paar hakelige Ecken, die noch nicht so ganz irgendwie zusammenspielen. Also das war sehr heiß gestrickt, glaube ich, was sie da präsentiert haben.
Und am Ende die Flutter Engage war, ging einen Tag oder was? Und man konnte sich online die Sessions anschauen oder wie?
4,5 Stunden oder 4 Stunden ging es, genau. Es gab erstmal die Keynote über eine Stunde, dann waren es eben nochmal dieses Panel, diese Panel-Diskussion über eine Stunde und dann gab es noch irgendwie so 4 Deep-Dive-Folgen, wo halt irgendwie spezielle Themen, also der Web-Support, eben der Desktop-Support und auch sagen wir, dieses Google Mobile Ads Package wurden dann nochmal als halbstündige Deep-Dive-Panel dann vertieft.
Und ich sehe jetzt auch gerade, Toyota nutzt jetzt auch Flutter, um ihr In-Car-Entertainment zu bauen.
Genau.
Also Flutter kannst du zukünftig überall laufen lassen. Das ist, glaube ich, die große Message, die da auch mitkam, jede Plattform. Und wer, glaube ich, hier viel Zeit in der Vorbereitung hatte, war das Design-Team hinter Flutter. Ich fand das krass, allein die Webseite von der Flutter Engage, wie viele Grafiken es gibt. Es gibt so ganz viele 3D Videos, wo das Maskottchen, dieser blaue Vogel in verschiedensten Arten animiert ist. In der Keynote, die Agenda, das waren so 3D-animierte Flaggen, die darunter gekommen sind und so. Das fand ich alles war schon sehr,
gepolished.
Sehr, sehr hochglänzend produziert so für dieses Event.
Ja, ich glaube, das macht Google ganz gerne so, dass wenn sie sowas Neues irgendwie nach vorne bringen wollen, dass sie da auch entsprechend Ressourcen reinstecken, um das irgendwie zu vermarkten.
Cool. Dann danke dir, Jojo, für das Thema. Ich habe heute mitgebracht, kurz über Open Haystack zu sprechen. Das ist eigentlich ganz cool. So in der Oberfläche gesehen, das ist letztendlich, also das haben Forscher an der TU Darmstadt gemacht. Und zwar gibt es ja im iOS-Ökosystem dieses, früher hieß es Find My iPhone. Ich glaube, das war der ursprüngliche Name von dem Produkt. Mittlerweile heißt es Wo ist. Finde ich jedes Mal seltsam, die App zu öffnen, die Wo ist heißt. Aber das nur als Randnotiz. Wie dem auch sei, das ist ja so ein System, wo man praktisch alle seine Apple-Geräte wiederfindet, wenn man sie irgendwie verlegt hat. Das heißt, man kann darüber sein iPhone wiederfinden. Wenn es noch angeschaltet ist, klingeln lassen, obwohl es gemutet ist, sperren von der Ferne etc. Das sind so ein bisschen die Grundfunktionalitäten, die es davon gibt. Und mittlerweile ist ja sogar so, dass Apple darum so ein ganzes System gebaut hat. Das heißt, wenn dein Gerät irgendwo liegt und das funktioniert genau im Core letztendlich über Bluetooth, kann das auch von anderen Geräten gefunden werden, auch wenn es nicht mehr im Netz ist. Das heißt auch jetzt irgendwie, wenn du dann wenn der Finder oder der Klauer oder wie auch immer der Dieb, der was weggenommen hat, wenn es eine böse Absicht ist, das direkt in Flugmodus zum Beispiel auch stellt, kann das trotzdem noch gefunden werden. Und was die gemacht haben, ist jetzt praktisch dieses ganze System zu nutzen und das reverse-engineert haben und dass man sich jetzt relativ einfach selbst Hardware bauen kann, die in diesem System funktioniert. Das heißt, man braucht letztendlich nur einen Bluetooth-Chip und die Firmware, die man da drauf spulen kann und kann sich dann mit ein bisschen Gehacke letztendlich das in sein eigenes iCloud-Konto laden und hat da dann einen Tracker und nutzt einfach Apples Infrastruktur, um verschiedene Bluetooth-Geräte tracken zu können. Was ich irgendwie ganz charmant finde.
Das Erste, was ich da auf jeden Fall gedacht habe, als ich das gehört habe, wie lang erlaubt das Apple?
Ja.
Aber die Frage ist halt, können sie was daran ändern?
Na gut, ich meine, sie sagen ja, ich glaube, in der Erklärung steht ja, du musst zumindest irgendwie ein Plugin für die Mail-App und dann musst du noch irgendwie irgendwas anderes deaktivieren und so. Also zumindest so ein paar Workarounds musst du ja machen. Vielleicht müssen ja nur einen Workaround davon irgendwie killen. Aber weiß nicht, vielleicht geht's nicht. Und also wahrscheinlich haben sie sich das auch vorher überlegt, weil das sieht relativ sophisticated aus, was sie da gebaut haben, ne, mit dieser macOS-Applikation und so. Also
genau. Und wird auch vielleicht so ein bisschen, also wird ja auch zukünftig dann noch mehr genutzt. Gibt ja auch noch dieses Gerücht der AirTags, was das von die Antwort von Apple sein soll, um sich irgendwo dran an Schlüsselbund oder wie auch immer so ein Tag zu bauen und den man dann holen kann. Juti, dann machen wir jetzt einen Ausflug in die 3D-Welt, wo sich unser lieber Sebi auskennt.
Ja, also ich habe es mal gewagt und möchte diese Woche was über das neue Update von Blender erzählen in der Version 2.9.2, 2.9.2. Sie haben etwas released, das nennt sich Geometry Nodes. Also Blender ist ein Open-Source 3D-Programm. Also ein Programm, das kann ich mir einfach runterladen und das kann 3D Objekte erzeugen, 3D-Sachen animieren und hat auch einen Compositor, ja, also dass man die ausgerenderten Bilder dann nachträglich irgendwie bearbeiten kann und sich dann einen Film daraus erstellen kann. Ein Software-Wunder eigentlich, dass die das mit wahnsinnig wenigen Mitarbeitern haben die dann eine freie Konkurrenz-Software auf den Markt gebracht zu Maya und 3ds Max und Cinema 4D, XSI, Softimage und also wie die ganzen anderen 3D-Programme heißen. Und Blender muss sich nicht verstecken. Ist so ein bisschen Small Team, Big Impact, Blender.
Du nutzt es sehr gerne. Hört mal so ein bisschen raus.
Ich weiß nicht, nutzen tue ich das ja nicht, also nicht professionell, so ein bisschen halt. Ich finde das einfach cool, dass die das gemacht haben und die Bedienung ist super cool und ich mag, dass es von der Oberfläche her Betriebssystem unabhängig ist. Das heißt, es läuft auf Linux, Mac und Windows. Einfach, also ich finde auf jeden Fall, es ist ein cooles Projekt. Und dieses coole Projekt ist jetzt mit diesem Update noch ein bisschen cooler geworden. Und zwar hat es Geometry Nodes. Das bedeutet, man kann mit dem Node-System jetzt Geometrie beeinflussen. Und dieses Node-System, für die Leute, die damit noch nicht in Kontakt gekommen sind, das hat den Ursprung in dem Erstellen von 3D-Materialien, also von den Oberflächen. Wie sieht mein 3D-Objekt aus, wenn ich das ausrendere? Also wie reagiert das auf Licht? Kann ich da durchgucken? Reflektiert es? Ist es eine raue Oberfläche oder eine weiche Oberfläche? Und um diese ganzen Eigenschaften zu erstellen, ist ein Node-System super hilfreich, weil das total flexibel ist. Und diese Nodes, das sind wie so kleine Rechenoperationen mit einem Eingang und einem Ausgang. Und ich gebe halt in den Eingang irgendwas rein, wie zum Beispiel die Koordinaten von einem Objekt. Und Koordinaten von dem Objekt stöpsel ich dann in den Farbverlauf und den Farbverlauf dann in das Objekt selber. Und dann habe ich ein Objekt, was irgendwie unten blau ist und oben rot oder so. Und mit, also je nachdem, wie ich die zusammenstöpsel, so anders sieht dann mein Objekt aus. Und da gibt es dann meistens irgendwie so 16, 17, 18, 30 verschiedene Nodes und die kann ich eben in fast unendlich vielen Kombinationen so zusammenbauen, dass es dann irgendwie ganz cool aussieht, mein Material. Und diese Mächtigkeit von diesen Nodes haben sie jetzt auch auf die Geometrie übertragen. Also vorher, wenn du Geometrie erzeugst, fängst du an meistens mit einem Würfel oder mit also irgendeiner Kugel oder sowas und dann fängst du an, die Kanten und Punkte zu bearbeiten, also auseinanderzuziehen, zu extrudieren, so neue Kanten zu schaffen, irgendwie Löcher zu schließen, so für eckige Sachen. Und wenn es dann ein bisschen organischere Geometrie werden soll, dann Sculpture, also dann gibt es so Tools, wo du wie mit einem Pinsel oder mit irgendwelchen Sachen in die Oberfläche reindrücken kannst oder kannst was rausziehen, kannst die also so ein bisschen bearbeiten wie so Knetmasse. Ja, also das sind so die beiden großen Bearbeitungsmöglichkeiten. Und jetzt hast du noch die Möglichkeit, die Geometrie mithilfe dieser Nodes prozedural zu erzeugen und zu bearbeiten. Das heißt, vorher konntest du natürlich irgendwie die Punkte auch mit einem Python-Skript erzeugen, so dass du dann eben eine ausgerechnete Geometrie hattest, die dir irgendwie über mathematische Schleifen in Python gebaut wurde. Und diesen Gap, der fällt jetzt weg, dadurch, dass du mit diesen Nodes, die es ja auch kleine Rechenoperationen sind, du mehr oder weniger diese ganze Macht, die du in dieser Programmiersprache hast, eben in dieser grafischen Oberfläche bündeln kannst und kannst dann Geometrie erzeugen, die vieles kann. Also als großes Beispiel wird gesagt, dass man jetzt viele Partikelsysteme mit diesen Geometry Nodes ersetzen kann. Wenn ihr mal Lust auf Blender habt, dann auf YouTube, der Blender-Guru hat ein Anfänger-Tutorial, wo er einen Donut rendert. Also er nimmt euch an die Hand und am Ende kommt ein leckerer Donut bei raus. Und die Zuckerstreusel, die auf dem Donut liegen, das ist ein Partikelsystem. Und da sagt er auch in dem Tutorial so, ist es in Blender leider nicht möglich, irgendwie zu sagen, dass bestimmte Partikel nicht überlappen dürfen. Weil die werden halt einfach zufällig auf die Oberfläche drauf geworfen und bedingen sich nicht gegenseitig. Und das ist jetzt zum Beispiel eine Sache, die mit Geometry Nodes möglich ist, dass man sagt, ich möchte gerne Punkte auf meiner Geometrie erzeugen, die in einem bestimmten Abstand voneinander nur auftauchen. Also der Clou an der Sache ist eben, dass man diese Geometrie prozedural erzeugen kann. Also man hat zum Beispiel was, wo ein italienischer Salat gerendert ist und du kannst jetzt mit Einstellungsreglern sagen, wie viele Tomaten, wie viel Käse, wie viel, ich weiß nicht, was noch im italienischen Salat ist, aber halt die ganzen Zutaten auf diese Salatplatte kannst du jetzt einstellen über diese Nodes, was eine coole Sache ist. Oder einen Schwarm Gänse, die so in dieser Dreiecksformation irgendwie fliegen und dann kannst du das einfach über diese Attribute dann einstellen, wie viele Gänse, wie schnell, welcher Winkel, etc. Das war vorher alles nicht so easy peasy möglich.
Nice.
Ja, und ist einfach frei verfügbar, kann sich hier runterladen. Ist der Wahnsinn.
Ich bin mal gespannt. Wir haben ja in WordBlitz fangen wir jetzt auch ein bisschen an, mit 3D-Sachen zu machen. Da ist jetzt auch Blender zumindest das Tool gewesen, wo wir erste Elemente, die wir irgendwie nicht von dem SDK, was wir nutzen, bereitgestellt werden, designt haben. Bin mal gespannt, wie viel wir in Zukunft noch mehr mit Blender in Kontakt kommen. Klingt auf jeden Fall cool.
Bombe. Dann vielen Dank euch dreien, dass ihr da dabei wart. Und für alle, die mehr über Flutter erfahren wollen, bietet sich dieser Freitag an. Da haben wir nämlich eine Deep Dive-Folge zu Flutter aufgenommen, zusammen mit Nils Reichhardt und Jojo war auch mit am Start. Und genau, führen euch nochmal so ein bisschen in das komplette Thema Flutter ein. Erscheint diesen Freitag. Dann habt eine schöne Woche und bis ganz bald. Macht's gut.
Macht's gut.
Bis dann.
Tschüss.
Ciao.